Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 69, Worum Podcast. Die Emotionen sind noch frisch, gerade mal ein paar Stunden nach dem doch ziemlich frustrierenden 0:3 bei Darmstadt 98, aber immerhin wieder in trauter Zweisamkeit. Hallo Thomas.
Ja, hallo Jan. Na? Ja, die Emotionen sind noch frisch, du meinst, die Tränen sind noch nicht ganz getrocknet?
Meine nicht. Hast du auch geweint?
Ja, geweint, getrauert. Ich bin ja eher so der Jammer-Wimmer-Typ, ja. Weißt du?
Ja, super.
Der dann das ganze, was auf der Welt falsch läuft, den ganzen Weltschmerz da noch reininterpretiert und ja, auch die Opferrolle steht mir gut. Ja. Aber heute gibt's auch, muss man ja gar nicht losgehen und Ausreden suchen. Ja, das war echt bitter.
Eine nahtlose Anknüpfung an unser kleines Gastspiel beim Weserfunk, was ja eine zugegebenermaßen sehr, sehr lange Exkursion war und was ja auch mal so eine ganz nette Abwechslung war, aber irgendwie trotzdem auch schön, jetzt gerade in unseren tief traurigen Emotionen doch wieder einander zu haben, oder?
Ja, du, ich sag mal, ab und zu mal Rudelschnacken.
Ja.
Ja, lass ich mich zu überreden, wenn es unserer Beziehung gut tut.
Ja, aber richtig weinen traue ich mich nur in deiner Gegenwart.
Ja, dann möchte ich nicht, dass das so viele Leute sehen. Und heute ist, glaube ich, so ein Tag, da brauchen wir ein bisschen Quality Time für uns. Ja. Ein bisschen kuscheln. Ja. Ein bisschen abwechselnd auf dem Arm. Wir können uns ja mit Löffelchen abwechseln.
Ja, das machen wir.
Mann,
ey, was für ein Scheißspiel, tut mir leid. Ich muss jetzt auch einmal mich von meiner souveränen, fast immer souveränen Neutralität und objektiven Sichtweise mal eben kurz für zwei Minuten verabschieden, einfach sagen, ey, sag mal, habt ihr eigentlich alle Latten am Zaun, verdammt. Ey, wirklich, Thomas.
Ja, sie spielen mit unseren Gefühlen, ja. Das ist wirklich so. Okay. Und ich war auch echt kurz davor, eigentlich war ich schon so weit, dass ich heute, habe ich es auch echt ein bisschen persönlich genommen.
Ja, ey, Mann.
Will mich jetzt selber nicht so wichtig machen, aber ich dachte wirklich, ey, warum macht ihr das mit mir?
Ja, genau. Was habe ich euch getan?
Weil ich konnte mich auch dran erinnern, vor zwei Wochen, als wir das letzte Mal, ich sag mal, ganz konservativen Zweier gemacht haben hier. Das war nach dem Heidenheim-Spiel.
Ja.
Und da waren wir ja nun wirklich bester Dinge.
Ja, waren wir. Wobei wir auch da ja schon konstatiert hatten, ja, also eigentlich wissen wir nicht, was wir von dieser Truppe halten sollen. Wir waren fest davon ausgegangen, dass Heidenheim ein ziemliches Gewürge wird, weil wir die Spiele davor ja nun alles andere als gut ausgesehen haben. Dann kommen sie mit so einer Leistung um die Ecke, schlagen den dritten 3:0 und dann fährst du nach Darmstadt, denkst du so, ja, wird ein schwieriges Spiel, aber irgendwie komm, jetzt müssten sie doch Blut geleckt haben und wenigstens mit einer guten Leistung irgendwie das Spiel lange offen halten, um dann irgendwie den Lucky Punch zu landen. Aber forget it, das war ja wirklich von Minute 1 eine, also ich möchte schon fast, also wenn ich nicht wüsste, dass da eben viel Psychologisches mit reinspielt und da auch viel Unsicherheit mit dabei ist, würde ich fast sagen, das macht ihr doch mit Absicht. Ihr wollt mich doch ärgern. Nee, ich habe wirklich von Minute 1 im Prinzip gedacht, ey, das wird eine schwierige Kiste. Ich glaube, nach 12 Minuten hatten zwei Verteidiger gelb, ne?
Mai und Friede. Ja. Und da dachte ich auch, ist schön, wenn es mit Ampel schnell geht, aber in diesem Fall, ja. Mit der Ampel, die Ampelkarte, das geht mir jetzt ein bisschen zu fix.
Mann.
Ja, es war ja eigentlich, wir sind ja Gott sei Dank drum rumgekommen durch diese Crossover-Folge mit den netten Menschen vom Weserfunk, schönen Gruß,
ja, genau.
Dass wir uns gar nicht festlegen mussten auf einen Tipp.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Aber wir waren noch von den 26 Leute waren das, glaube ich, die dann. Ja. Nein, das
gefühlt so, auf jeden Fall.
So viele waren wir nicht. Aber waren wir noch die beiden, die zumindest, ohne Zahlen zu nennen, gesagt haben, ey Leute, so, das wird nicht leicht.
Ja.
Und ich hatte auch schon vorher Respekt vor Darmstadt. Ja, so oder so. Und Heidenheim hin oder her, grün-weiße Brille hin oder her. Dass das ein schweres Spiel wird und dass wir da froh sein können, wenn wir mit dem Unentschieden rausgehen, das hatte ich schon erwartet.
Ja.
Ne? So, wie gesagt, punktgleich fast. Ne? Ich glaube, einen Punkt waren die hinter uns, aber haben, glaube ich, schon zweimal sechs Tore geschossen, ja, genau. Und einmal vier. Haben zwei Mega-Stürmer, die, glaube ich, vor dem Spiel hier 8 und 5 Tore hatten.
Jetzt haben sie 8 und 7.
Jetzt haben sie 8 und 7. So, wer das Ergebnis noch nicht kennt von Werder in Darmstadt, der weiß jetzt, Darmstadt hat mindestens 2 Tore geschossen. Aber wir wollen nicht spoilern. Nee, aber schlimm war wirklich, dass es ja nicht mal so war, dass sie jetzt sich nicht angestrengt hätten, ne, sondern dass man wirklich gesehen hat, dass da in der ersten Halbzeit Darmstadt da mindestens die gleiche Qualität hat.
Ja, und auch einfach griffiger war, ne? Das muss man ja dann wirklich auch mal ganz klar festhalten. Also das kann am Anfang bei Werder noch so konzentriert gewirkt haben. Ich habe mal wieder, und das ist diese Saison wirklich erschreckend häufig vorgekommen, einfach wirklich relativ früh schon gemerkt, offensiv wird das hier wieder eine ganz maue Nummer. So, und es ist halt, es ist halt wirklich nach wie vor so, und das finde ich also also hochgradig frustrierend, dass Werder irgendwie gefühlt Spieler, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd nach einem 0-3, aber gefühlt die erste Halbzeit spielerisch soweit alles im Griff hatte, sag ich es jetzt mal. Also gerade die ersten 20 Minuten hast du eigentlich eher das Gefühl gehabt, Darmstadt hat Respekt, die merken, Werder hat eine gute Spielkontrolle. Ja,
ja, und Werder hat auch nichts riskiert. Ich würde sagen, aber das ist jetzt wirklich nur eine Nuance, aber die ich als Wortwichser, freiberuflicher Wortwichser, ich würde nicht sagen, sie haben es spielerisch im Griff gehabt, aber ich würde sagen, sie haben zumindest das Spiel im Griff gehabt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also
ja.
Sie haben es zumindest so kontrolliert, dass Darmstadt ja zwar ein paar halbgefährliche Szenen hatte, aber auch jetzt noch keinen klaren Abschluss bis zu diesem Sonntagsschuss.
Ja.
Insofern stimme ich dir zu, Entschuldigung.
Ja, und deswegen, darauf wollte ich halt hinaus, ne, dass sie zumindest, du hast zu keinem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit das Gefühl gehabt, oh, ey, wenn Darmstadt jetzt nur noch 2 Minuten dran bleibt, dann klingelt's gleich, ne? Sondern es war halt, sie haben sich sie haben sich neutralisiert. Ja, weitgehend, aber trotzdem hast du halt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, Werder kombiniert sich durch und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Darmstadt irgendwie einen Flüchtigkeitsfehler macht, der dann letzten Endes zu einer gefährlichen Situation führt. So, Duxch war komplett abgemeldet. Ja.
Komplett, ja.
Er hat wieder mit Weiser rechts vorne gespielt, der wieder genauso uneffektiv war wie gegen Heidenheim.
Auch komplett abgemeldet.
Ja, dafür hat er mit Friedl auf links und wieder mit Mai Veljkovic in der Mitte gespielt. Mai, der nach 5 Minuten gelb sich abholte. Friedl nach 10 Minuten sich gelb abholte. Und du schon gemerkt hast, okay, jetzt müssen die beiden schon mit angezogener Handbremse spielen. Ja.
Und zwar holen die sich beide gelb ab irgendwo am Mittelkreis,
genau.
Ne?
Ja. Oh Mann, echt.
Ja, genau, aber das war ja schon wieder symptomatisch, ne?
Ja.
Fand ich. So, Darmstadt hat von Anfang an, die hatten einen genauen Plan so. Und wir aber eigentlich auch. Und es sah wieder so aus, dass wir erstmal versuchen, das Spiel zu beruhigen und zu kontrollieren. Und das hat ja über weite Strecken dann auch einigermaßen funktioniert. Trotzdem waren die ganze Zeit griffiger. Und wie kriegst du dann die gelben Karten, ja? Indem du genau diesen Schritt zu spät bist.
Ja.
Ne?
Ja.
Das waren ja beides keine gelbe Karten, wo er irgendwie mit einer Grätsche irgendwie dann einen Angriff stoppt oder so.
Ja, doch, Mai,
sondern das
Mai
waren
hat
ja
zumindest den Angriff unterbunden. Ne? Der hat sich auch überhaupt nicht beschwert über die gelbe.
Ja, okay, ne? Aber es waren beides so Situationen, wo man sagt, ja, Mai war jetzt auch nicht der Letzte
letzte
Mann. Also es waren Sachen, wo man sagen könnte, okay, die könnte man auch noch anders ausbügeln oder die Situation muss gar nicht entstehen, wenn man im Zweikampf vorher aufmerksamer ist und schneller ist und wacher vor allem.
Ja.
Ne? Denn das habe ich wieder vermisst. Duxch abgemeldet, Weiser komplett abgemeldet, und Dingchi auch. Ja,
und Dingchi sogar, Dingchi sogar noch wirklich einfach mit viel hart an der Grenze Kopf runter reindribbeln und den Ball immer verlieren.
Also wirklich nah dran an der Grenze zur Verzweiflung.
Ja,
dass der auch immer wieder den gleichen Trick gemacht hat.
Ja.
So, und aber das meine ich, ne? So, aber dazu gehört auch, dass das ganze Spiel nach vorne halt komplett, auch als Stürmer bist du abgemeldet, erstens, wenn du keinen Stich siehst, aber auf der anderen Seite auch, wenn du keine Bälle kriegst.
Ja, genau.
Und denn der vierte Mann, der komplett abgemeldet war, war leider Schmidt.
Ja, genau, Schmidt. Und aber
komplett abgemeldet.
Ja, und Rapp ja auch einen rabenschwarzen Tag gehabt. Meine Fresse. Ja, und das ist halt genau das, weißt du, und Dingchi spielt links, gefühlt hat er da noch nie gespielt, oder? Erste Halbzeit, da hat Dingchi auf links gespielt.
Gegen Heidenheim das erste Mal. Das war jetzt wieder die Offensive wie gegen Heidenheim.
Auf der linken Seite, ja, echt? Ja, das habe ich, guck mal, das habe ich
ja, da hat doch auch Weiser, ja, guck stimmt. mal, da haben wir doch auch, ne, da hat doch auch ein Bumm das erste Mal hinter Weiser gespielt auf der rechten Seite. Ja, und Dingchi hat von Anfang an gespielt und hatte gegen Heidenheim in der ersten Halbzeit ja auch noch ein paar ganz gute Aktionen.
Ja, außer den Ballverlust direkt vor der Flanke zum Pfostenkopfball. Das werde ich auch ja, nicht vergessen, direkt vor uns.
Okay. Ja. Stimmt, aber er hatte ein paar gute ja, aber das Situationen hat er auch nach vorne. Und die hatte er hier in der ersten Halbzeit, also die Außenverteidiger haben die Seiten komplett dicht gemacht. Genau. Und im Mittelfeld, im Zentrum so früh attackiert, dass wir ja gar nicht es geschafft haben, den Ball mal über 3-4 Stationen zu spielen.
Ja, ne? Ja, genau. So. Ja, und halt eben muss man auch sagen, Gruev mal wieder auf der 6 und hat da ein gutes Spiel gemacht, fand ich, aber musste ja in der ersten Halbzeit schon in drei, vier Situationen so in letzter Sekunde noch ausbügeln, ja. Schwierige Situation, echt, hat mir gut gefallen, aber trotzdem ist er halt einfach nicht die Form Sechser, die ich mir da wünsche. Man hat so das Gefühl, dass er manchmal von seinen Mitspielern wirklich ignoriert wird oder umgangen wird schon fast, weil sie ihm bestimmte Dinge nicht zutrauen. Ich habe ihn auch ein ums andere Mal, ist er wirklich auch von Mitspielern teilweise wirklich gefaltet worden für sein Verhalten.
Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, gab es die Situation.
Ja, also ich kann mich noch erinnern, direkt vor dem Spiel hat Duxch, glaube ich, 2 Minuten auf ihn eingeredet, noch bevor angepfiffen wurde, und hat ihm noch irgendwie Anweisungen gegeben, und Gruev nickte nur. Und eine Sache hast du mir auch erzählt, dass er bei einem der Gegentore auch nochmal einen richtigen Einlauf gekriegt hat von Friedel.
Ach so, ja, aber da konnte er auch nichts dafür.
Ja, gut.
Ne? Ich habe es mir eben noch mal Sportschau habe ich mir aufgenommen und mir eben noch mal die Highlights, Lowlights, ja. Dieses Spiel angeguckt, ne, weil ich wissen wollte, das hatte ich heute Nachmittag nicht so richtig gesehen, warum beim dritten Tor, ne? Mhm. Das ist der Freistoß rechts aus dem Halbfeld, der also wirklich gefühlte 4,5 Minuten unterwegs ist, und da ist Schnee drauf auf dem Ball, ja. Wirklich. Und der landet dann, der fliegt 16er und landet hinten am zweiten Pfosten.
Ja.
Und da läuft der Tietz ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte er dann schon 6 Saisontreffer. Ja. Weil ihm Rapp ja auch schon eins aufgelegt hat.
Oh Gott. So.
Ja, Entschuldigung. Aber, ne, Grujew verfolgt ihn. Friedel steht im Zentrum, sieht den Ball kommen, sieht, dass da Schnee drauf liegt, ja. Macht 2 Schritte zurück, orientiert sich Richtung Ball, ja. Zetterer bleibt im Tor und Friedel ist frei und ist der Mann, der auf den Ball geht.
Ja.
Ja. So. Grujew läuft mit Tietz als Verteidiger mit hinten rein, sieht, dass Friedel da ist und bleibt dann stehen. Weil er denkt, ich will nicht stören, der Friedel köpft ihn ja jetzt raus. Ja. Zur Ecke. In dem Moment zieht Friedel den Kopf ein, weil er ihn vermutlich zur Ecke lassen gehen will, oder ich weiß es nicht. Oder er denkt, da ist keiner mehr, oder, ne? Ich glaube, er will ihn zur Ecke gehen lassen.
Ja.
Weil er hätte ihn wegköpfen können.
Hätte man machen sollen.
Und Grujew steht da, Hose runter, Blockflötengesicht, wie mein Sportlehrer früher immer gesagt hat. Ja. So, und Friedel schreit ihn an. Ja. Warum, das ist dein Mann. Ja. Aber
also, muss man reden in solchen Situationen eigentlich, ne?
Symptomatisches, nee, da muss man einfach mal hingehen mit dem Kopf.
Herr Friedel. Wie
genau das tun, was alle Mitspieler denken und erwarten.
Ja, wie gesagt, naja. eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ja.
Nee, sind keine unglücklichen Umstände. Eine Verkettung unglücklicher Umstände war die erste Halbzeit gegen HSV. Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände.
Ja, und muss man dann aber vielleicht,
war
vielleicht
wirklich
auch noch die erste
heute
Halbzeit Darmstadt. Weil muss man ja dann auch mal sagen, das 1-0, ja, so ein Ding macht der einmal in seiner Karriere. Volles Risiko, 30 Meter, linke Klebe, langes Eck, sorry. Und dann auch noch mit dem Pausenpfiff. Dann sind wir dann wieder beim Thema, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
Und das ist natürlich wieder, ne, Achtung, Küchenpsychologie. Aber wenn du, die haben ja wirklich 45 Minuten lang 120% Pressing gespielt.
Ja.
Ne, und haben es wirklich ja geschafft, dass wir nicht eine Chance hatten.
Ja.
So, und hatten selber zwar auch keine echte Chance, aber haben sich immer wieder in gefährliche Situationen gebracht.
Ja.
Und haben aber viel investiert schon in diese erste Halbzeit. Und Werder schafft es mit 0-0 fast da reinzukommen. Ja. Und schafft es auch immerhin, das ist ja das in Anführungszeichen Positive an der ersten Halbzeit gewesen, dass zumindest Darmstadt keine, nicht 3-0 führt oder nicht zum, auch keine hundertprozentige hatte bis dahin. So, und wenn, dann denkt Darmstadt schon, scheiße, jetzt haben wir uns so den Arsch aufgerissen und gehen mit 0-0 in die Halbzeit. Ja. Und wenn dann so ein Ding kommt, ja, das ist natürlich ein echter, wie sagte man, ein Brustlöser.
Ja. Afterburner. Brustlöser.
Ja. So, und wo du nochmal richtig belohnt wirst. Ja. Ne, für das. Und du denkst, ja, und dann kommt, hast du auch keine Angst, wenn's 0-0 steht zur Halbzeit und Werder wechselt zweimal.
Ja, und dann hast du auch wieder das Stadion hinter dir, das erste Mal irgendwie wieder halbwegs volle Bude zu Hause und so, ne. Dann hast du auch noch den verhassten Trainer auf der gegnerischen Bank sitzen.
Ja,
passte, für Darmstadt passte heute wirklich alles. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, bleibt mir nach wie vor unerklärlich, dass wir kommen dann ja wirklich sogar besser aus der Kabine, ne? Also muss man ja echt
mal sagen. Ja, wir hatten eine ganz gute Phase, ne? Ich wollte noch einmal zu dem 1-0 von Holland sagen. Ja. Ist zwar ein Sonntagsschuss, ja, wie du sagst, ja, aber auch das ist, wenn du dir die Entstehung anguckst, ne? Die schießen den Ball hoch vorne rein und ein Bomb rückt hinten rechts rein und gewinnt ein Kopfballduell gegen irgendeinen Stürmer, für den dieser Ball gedacht war. Ja. Ja, und er köpft ihn, also wirklich im Bomb, was er kann, ja, setzt einen Körper ein, gewinnt den Kopfball und köpft den so zu Mai,
ja,
der frei ist, ja. Und Mai hat nicht mal einen Gegenspieler und was macht er? Versucht den weiter zu köpfen,
ja,
ja, wieder so hoch und der geht in der Bogenlampe und kommt bei Holland runter, ja, der 10 Meter weiter weg steht und nur auf den Ball wartet. Also den kann Mai annehmen, wegschlagen, in eine andere Richtung köpfen. Aber das ist wirklich, da fragt man sich, warum?
Okay, was ist Anfangsansatz, warum favorisiert er diese Konstellation in der Viererkette? Weil, also ganz ehrlich, wir sind ja nun nicht die Einzigen, die sich irgendwie komplett irren und sagen, das Friedel links hinten, das geht, das passt irgendwie nicht. Und Mai ist in der Mitte auch ganz oft wirklich ein Unsicherheitsfaktor. Was,
okay,
ne, also was geht in, warum trifft Anfang die Entscheidung ein ums andere Mal so? Was ist da der Gedankengang? Kannst du das in irgendeiner Form nachvollziehen? Mir fällt nicht ein, warum Anfang sich davon mehr verspricht, als von einer stabileren, aggressiveren, qualitativ besseren Innenverteidigung Friedel Veljković.
Ja.
Habe ich einfach ein Problem, mir zu überlegen, Frage, was, okay, der Gedankengang ist. So.
Okay. Kann ich dir, glaube ich, sagen,
okay,
was der Gedankengang jetzt heute Sonntag auswärts in Darmstadt war. Der Gedankengang war, das ist die Viererkette, die Variante, mit der wir 3-0 gegen Heidenheim gewonnen haben. Und die Heidenheims Offensive gut unter Kontrolle hatte. Das steckt dahinter. Glaube ich.
Mhm.
Also glaube ich, ja, dass das zumindest das Argument war.
Ja, aber ich finde es halt, weißt du, also ich mich wundert.
Die Frage hast du vom Heidenheim-Spiel nicht gestellt.
Nee, aber vom Heidenheim-Spiel.
Und trotzdem ist sie berechtigt, ja. Also so, ne, nicht falsch verstehen. Nee. Ich will nur sagen, das war mit Sicherheit jetzt sein Gedankengang, hat ja funktioniert gegen Heidenheim.
Ja, was ich mich halt trotzdem frage, ist, du hast doch offensichtlich eine qualitativ bessere Option. Ja, weil du hast Agu auch wieder im Kader, der jetzt auch schon ein bisschen wieder im Saft steht und du hast auch gesehen, als der reingekommen ist, da ist ganz anders Zug drin, wenn der auf dem Platz steht.
So. Okay, also was wäre, fangen wir mal grundsätzlich an, ja. Ja? So. Er hat gegen Heidenheim zum ersten Mal hinten rechts mit Boom und davor mit Weiser gespielt, das hat gegen Heidenheim gut funktioniert.
Defensiv gut funktioniert. Ja.
Defensiv gut funktioniert und hatte er jetzt nicht unbedingt einen Grund, das zu ändern. Ja,
das sehe ich anders.
Wieder mit Mai.
Das sehe ich anders.
Ja.
Weil, okay. Also weil ich finde, dass wenn, nur weil es defensiv gut funktioniert, bedeutet das nicht, dass die Statik auf der rechten Seite stimmt. Weißt du, und ich bin halt fest davon überzeugt, wenn du offensiv anders agieren kannst und mehr Optionen hast, mehr Qualität hast, dann läuft das Spiel ja. auch ein bisschen anders. Ich finde es ja.
Ne, okay, also, aber wen hättest du denn hingestellt?
Weiser.
Hinten? Weiser ja. wieder.
Weiser, okay. Weiser auf rechts hinten, als jemand, der halt eine offensivere Option auch noch supporten kann. Ich wäre davon ausgegangen.
Der allerdings defensiv seine Schwächen hat und Darmstadt die offensiv stärkste Mannschaft in der zweiten Liga ist mit diesen beiden krassen Stürmern. Und Weiser natürlich nach hinten Schwächen hat, muss man auch sagen. Und ihm da vielleicht ein Boom als sicherere Variante, ebenso wie gegen Heidenheim, weißt du, wäre auch mit einem Risiko verbunden gewesen, Weiser dahin zu stellen. Behaupte ich mal. Vor allem dann wäre Dingchi davor. Weiser, Dingchi ist natürlich nach hinten riskant. Vor dem Spiel gesagt, ne?
Ja. So. Ja, ja.
Okay.
Also wäre halt die Frage, also was gibst du Weiser mit auf den Weg? Weil, also andersrum wird für mich halt ein Schuh draus. Weiser hat gegen Heidenheim gezeigt, dass diese Option, also wenn du es so argumentierst, ja. dann lieber Dingchimbom, ja, auf der Seite.
Ja, okay.
Und Schmied rein. Das Defensivargument, das kann ich sogar nachvollziehen, okay, ja. Aber es bleibt für mich dabei, dass du nicht kein Raketenwissenschaftler sein musst, um damit zu rechnen, dass Weiser auch im Spiel gegen Darmstadt nach vorne mindestens Probleme haben wird, wenn nicht sogar ein Ausfall ist, einfach weil offensichtlich halt eben einfach auch noch so die Automatismen im Team fehlen, weil er später zugekommen ist und so, weißt du?
Ja, okay, aber hätte auch aus dem Gedankenspiel raus, vorher in der Planung, hätte man auch sagen können, was wir auch vor Heidenheim meinten, bringt vielleicht auch vorne ein bisschen Qualität rein. Okay, aber das ist ja gar nicht die größte Baustelle, die dich stört hinten, ne? Lass uns mal weiter, ne? Also ein Baum, Weiser, okay, gibt's Pro und Contra. Agu wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber den nach Verletzung dann da von Anfang an spielen zu lassen und Baum wieder rauszunehmen, nachdem der ja, ne, seine Sache gut gemacht hat, wäre halt auch ein komisches Zeichen an die Mannschaft gewesen. Ich finde, das kann man noch nachvollziehen, aber dein Problem ist ja eher Mai Veljkovic und wo spielt Friedel?
Ja, genau. Und die Frage halt dann, weil Jung ja fit ist, er saß ja auf der Bank, ja. Warum ist der Mann, weil der ist halt egal, auf welcher Position er spielt, selbst links hinten war er trotz Tempodefizits immer ein Anker, ja, immer ein stabilisierendes Element, so. Ist der so weit weg vom Team oder warum, ne? Also warum spielt der dann keine Rolle mehr? Weil diese Konstellation, Friedel auf links hinten und dann Mai Veljkovic, das hat vielleicht gegen Heidenheim funktioniert, aber das hat zwei, dreimal diese Saison auch schon ganz schrecklich nicht funktioniert. Ja.
Ja.
Und da greift dann, finde ich, auch dein Argument, du spielst gegen eine der offensivstärksten Mannschaften der zweiten Liga. Du musst ja, wenn du andere Optionen hast, davon überzeugt sein, dass diese Konstellation die beste ist, die du hast. Gegen eine der stärksten offensiven Mannschaften.
Und da bin ich so komplett bei dir, weil ich habe ja bisher auch nur versucht zu erklären, was anfangs ist. Ja, so. Und dass die Position Veljkovic als eine der Innenverteidiger, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, gesetzt.
Ja.
So. Und Toprak fehlt, der wäre sonst auch gesetzt.
Ja.
Ja. So. Und jetzt ist ja die Frage, genau, was machst du mit Friedel, was machst du mit Jung und was machst du mit Mai? Und du hast ja sogar noch die Option Agu. Und weißt du, was mein Problem ist, wobei ich dir recht geben würde? Ich glaube, wenn Anfang hat die Wahl links hinten für sich zwischen Friedel und Jung und entscheidet sich für Friedel, weil der, ja, der Nationalspieler, der, ne, letzte Woche, vor zwei Wochen gegen Heidenheim getroffen hat und so weiter, so. Aber das Problem ist ja, dass er immer an Mai festhält, finde ich.
Ja,
und nee, das stört mich irgendwie, weil der war wieder heute, ist für mich wieder ein Unsicherheitsfaktor gewesen.
Ist er auch.
Und ich frage mich wirklich, und da stellt sich wirklich, und du weißt, ich bin auch kein großer Freund von Friedel, und links hinten heute, das war schon wieder so eine Katastrophe. Die haben schon wieder in der ersten Halbzeit nur über unsere linke Abwehrseite angegriffen.
Und du weißt, als Trainer, da kommt mit Goller halt so ein kleiner Wirbelwind, weißt du?
Exakt.
Und dann kann ich sogar verstehen, wenn du sagst, nee, Jung sieht gegen den keine Sonne, okay, aber ganz ehrlich, dann spiel da doch mit, dann spiel doch da auch mit Agu. Also warum spielst du denn da nicht mit Agu?
Ey, genau das habe ich auch gedacht. Wäre doch der perfekte Spieler gewesen gegen Goller. Und wenn du auf der anderen Seite einen Boom hast, also auch einen körperlich robusten, kopfballstarken Typen, dann kannst du doch hinten links einen schnellen Außenverteidiger. So, das verstehe ich auch nicht. Liegt es vielleicht daran, Frage, dass Veljković halb links innen spielt und Friedel und Jung beide Linksfüße sind und auch auf dieser Halbposition lieber spielen, oder? Nee.
Das kannst du nicht. Veljković
könnte doch genauso gut rechts innen.
Ja, das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen.
So, weil das wäre das Einzige, was mir.
Ich finde, also einfällt. Unter dem Aspekt finde ich sogar die Kombo Mbom und Mai auf der rechten Seite in der Verteidigung als Kombo auch wirklich mutig. Ne?
Ja, aber das war die ja heute.
Ja, genau. Ne? Also das meine ich, weißt du. Das ist ja auch mutig. Also gerade bei einem Spieler wie Mbom, der irgendwie 20 ist oder 21 ist, dem du ja eigentlich gerade auf einer Position, die er nicht als seine Stammposition bezeichnen würde, dem musst du ja eigentlich auch jemanden an die Seite stellen, der dich dirigiert, weißt du, und der dich lenkt. Das kann Meier nicht sein.
Ja, wie gesagt, ich fand auch Mbom wieder einen der Stärkeren heute noch. Ja, der hat zumindest die Seite zu. Und wie gesagt, also diese Szene zum 1:0 für Darmstadt, ne? Zu diesem Sonntagsschuss, die ist so bezeichnend. Ja, da rückt ein Bomb ein, bleibt am Gegner dran, übernimmt praktisch Mais Position, und verfolgt den Gegenspieler, weil das seiner ist, weil der von links außen kommt, von Darmstadts links außen, folgt ihm in den Strafraum, gewinnt den Zweikampf, Mai orientiert sich schon raus, ein bisschen mehr auf die halbrecht, auf den Bombsposition, und dann macht Bomb das, was er kann, solide, gibt einen Ball ab, und dann macht Mai das, und ich frage mich, warum, ne? Ja. So, und das meine ich, wenn der eine schon funktioniert und dann der andere,
ja, weißt du.
Ja, aber ich bin da völlig bei dir. Ich frage mich das auch, und für mich ist nicht die Frage Friedel oder Jung, sondern für mich ist wirklich die große Frage, warum Mai? Immer noch Mai?
Ja, gut, und er wird seine Gründe dafür haben. Aber es ist halt nach wie vor, ich habe das heute auch während des Spiels schon bei Twitter auch geschrieben, ich finde es halt nach wie vor wirklich bezeichnend und wirklich irre frustrierend, wie wenig diese einzelnen Teile der Mannschaft noch so ineinander greifen, weißt du? Du hast immer das Gefühl, dass das Spielfeld in drei Blöcke aufgeteilt ist und und diese drei Blöcke sind durch Zäune getrennt, und du musst quasi diese Zäune immer überspielen, weißt du? Und das vermischt sich nicht und es schiebt sich keine Werder-Spielwelle von einer Passage des Feldes in die nächste, sondern du hast immer das Gefühl, die denken in Blöcken und bringen den Ball immer in diese einzelnen Blöcke, und spätestens wenn der Ball im letzten Drittel ist halt einfach Hauptsache, ich habe die Pille nicht, wo ist Marvin? So.
Ey, das ist ein sehr schönes Bild. Weißt du, woran ich gerade denke? Das ist wie so Gameboy Super Mario früher.
Ja, genau.
So, du machst immer das Gleiche, um durchs erste Level zu kommen.
Ja.
Ding, ding, ding. Dann läuft sich der da frei, und es ist noch relativ einfach, Schwierigkeitsgrad easy, weil es sind ja doch 5, 6 eigene und nur 3, 4 Gegner, und da kann man sich dann spielerisch zusammen mit Zetti noch befreien. Ja. Bis zur Mittellinie, und dann ist man in Level 2. Dann bist du in Level 2, Und da wird's dann schon ein bisschen schwieriger, da bist du dann Gleichstand, So, da bist du dann 4 gegen 4, und dann kommst drauf an, was du daraus machst, So, und da wird's dann schon, ich sag mal, da ist dann bald häufig schon.
Du hast halt immer das gleiche Problem, weißt du? Du hast wieder vorne, bist du chronisch unterbesetzt, und du hast immer einen, der der sich alleine gegen 4-5 Leute behaupten muss. Ja? Woran liegt das? Weil die nicht nachrücken,
ja, das, oder was? Ja, genau. Das liegt, ich glaube, genau an dem, was du gerade sagst, ja, als sei da ein Zaun zwischen. Ja. Weil das noch nicht drin ist, ja, wie man sich bewegt, oder weil die Spieler es einfach noch nicht verstanden haben, ja, richtig. Oder dass wirklich die Qualität fehlt. Das muss man leider, vielleicht ist das auch so. Mhm. Und du siehst es jetzt gerade ja praktisch in Level 2, ja, wo du dann, das siehst du ja gegen einen Gegner wie Darmstadt, die halt wirklich pressen. Ne? Ja. So. Und da hast du dann einen Rapp, der sich anstrengt, ja, der auch wirklich da ja immer noch, finde ich, bei weitem qualitativ einer der besten Spieler ist, die wir haben, aber der wirklich auch keinen guten Tag hatte heute. So, und das merkst du dann schon. Grujew, der noch ein bisschen unsicher ist, noch ein bisschen Bambi da im Mittelfeld, noch ein bisschen Welpe, ja, der, finde ich, in der ersten Halbzeit ganz gute Ansätze hatte, aber dem halt auch noch so 2-3 Jahre fehlen und der halt noch nicht mal ein Grosso ist, ja, mhm, wenn es um Pavian Hügel im Mittelfeld geht, 4-4. So, und Niklas Schmidt, sorry, das war ein Totalausfall. War
heute wieder ein Totalausfall, ja, stimmt.
Weil er ist der Scharniermann eigentlich nach vorne. Mhm. Ne? Und ja, und Weiser und Dingschi, die beide außen, also wirklich,
aber
das hat man nach 10 Minuten gesehen, dass da, ne, die auch beide ja, das, die ja auch beide nicht ihre Position spielen.
Wollte ich gerade sagen, aber sag doch mal, wie du das einschätzt. Also glaubst du denn, also ich glaube, wir sind uns doch einig, also qualitativ ist diese Truppe, gehört die auf jeden Fall ins obere Drittel. Jetzt einfach mal von der individuellen Qualität. Ne? Letzten Endes ist ja die Herausforderung, Automatismen erarbeiten, bestimmte Abläufe müssen einfach drin sein, ja, dass du über die Basics nicht mehr nachdenken musst, sondern dass du halt eben jetzt wieder in eine Position kommst, wo du Spiele über individuelle Klasse entscheiden kannst. So, ja.
Und das ja auch schon funktioniert hat.
Ja, hier und da, ne? Also ein Stück weit. Ja. Aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, musst du als Trainer dann nicht darauf achten, dass du dieses viel zitierte Grundgerüst erstmal festigst? Ja, also ja, dass richtig, du an bestimmten Eckpunkten ein Gerüst schaffst, an dem sich der Rest des Teams, der möglicherweise variieren muss, weil du Verletzte hast oder so, hochziehen kann. Ja,
ja.
Und für mich sind beispielsweise, also ich habe nach wie vor das Gefühl, dass er dieses Gerüst noch nicht gefunden hat. So, und ich glaube, je mehr Zeit ins Land zieht, um dieses Gerüst festzulegen und diese Eckpfeiler einzubetonieren, ja, desto unsicherer wird die Mannschaft und desto mehr Arbeit wartet auf dich als Trainer.
Genau, aber deswegen muss ich auch noch mal kurz zurückgehen in unserer Diskussion. Deswegen kann man auch nicht gleichzeitig sagen, warum spielt er mit der gleichen Aufstellung wieder, weil das vielleicht war das genau die Idee, ne? Das aus dem Positive, aus dem Heidenheim-Spiel, wo das Gerüst ja, wo wir auch davon überzeugt waren, vielleicht ist das Gerüst und das stabilisiert sich, ja, dass er das eben nicht wieder geändert hat, dann in Darmstadt, sondern halt genau mit dieser Absicht, halt genau wie du sagst, auf der Suche nach dem Gerüst dann sagt, okay, dann haue ich ja jetzt nicht wieder das auseinander, was sich da jetzt in Heiden gegen Heidenheim ganz gut gefunden hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber auf der anderen Seite ist Markus,
dass das Gerüst auch in meinem Kopf anders aussieht, ja. Ich will halt nur sagen, warum, ne? Was
ja, aber dann,
ihn dazu bewogen hat vielleicht.
Aber da finde ich halt die Argumentation ein Stück weit von Anfang strange, dass er sich halt hinstellt und über Wochen erzählt, ja, das ist eine junge Truppe, die müssen auch Fehler machen dürfen, ja, und da ist halt unheimlich, ja, viel Unerfahrenheit drin und so, ja.
Richtig.
Und du hast aber fitte, gesunde Spieler, die eine Tonne an Erfahrung haben, ja, also ich nehme jetzt, ja, mal Jungen als Beispiel, ja,
ja,
oder richtig, oder auch, gut, Füllkrug ist jetzt jemand, der hat nun auf seiner Position jemanden vor sich, der einfach dann nicht, der ihm halt nicht in die Startelf spült, aber ganz grundsätzlich an den Eckpfeilern.
Trotzdem kann man den nennen, ja.
Ja, aber, ne, aber erfahrene Leute eben als Eckpfeiler einzubauen, Spieler, an denen, ja, die sich hochziehen können. Veljkovic ist das, ne? Aber für mich würde, ja, Jung dazu gehören, ja?
Ja, und da würde auch noch, hätte heute auch schon Leo dazu gehört. Genau. Ja, und selbst ein Romano Schmid, der jetzt noch nicht die große auf eine 20-jährige Karriere zurückblickt, aber der zumindest eine Stütze insofern ist, als dass er immer Bestandteil dieses Gerüstes war, ja, der dann plötzlich draußen saß.
Ja.
Ja, stimme ich dir völlig zu. Ja. Ne? Aber
mir fehlt halt jetzt, und so sehr wir Anfang auch gelobt haben dafür, dass er versucht, wieder wirklich eine offensive Spielidee und ein offensives Selbstverständnis zu implementieren und so, ne? Ist ja, das finde ich auch grundsätzlich gut, aber mir fehlt einfach an einigen Punkten wirklich diese Nachvollziehbarkeit, und ich finde den Aspekt, den er angesprochen hat, das ist eine junge Truppe, mit der wir möglicherweise auch noch viel Spaß haben werden oder ganz sicher viel Spaß haben werden, aber die halt eben auch noch ihre Ups und Downs haben, das finde ich ja alles nachvollziehbar, aber dann finde ich halt einfach diese erwartbaren und erwarteten Ups und Downs, die ein Stück weit abzufedern, da finde ich, zieht er noch nicht die richtigen Schlüsse oder anders, da würde ich es dann anders sehen wollen eigentlich lieber.
Ja, finde ich auch, und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann auch, für mich ist das nicht die Aufstellung, die ich jetzt selber für die beste halten würde. Ja. Ja? So haben wir, können wir gleich ja nochmal im Detail drüber sprechen. Aber ich will halt nur so ein bisschen den, denk wie die anderen denken. Mhm. Ne? So, wir gewinnen 3-0 gegen Heidenheim, ja, mit, ich sag mal, taktischer, mit einer taktischen Überlegung, mit einem Boom und ist zum ersten Mal Weiser rechts und so weiter und mit dem kleinen Grujew so, ne? Und das war ja auch schon ein gewisses Risiko.
Ja.
So, das, pass auf, warte ab, denk wie die anderen denken. So, dann gewinnen wir das Ding 3-0 und spielen wirklich gut, ja? Und Grujew spielt auch gut und so, und im Baum spielt solide, Weiser so, aber das Ganze, du gewinnst am Ende 3-0, kann ja nicht alles falsch gewesen sein. So, dass er ja auch daran denkt, ein Gerüst zu bauen, ja, logischerweise, das unterstellst du ihm ja auch, also, ne, das hat er ja auch gesagt, das ist ja auch richtig. So, aber dass er dann jetzt 2 Wochen später nicht das Gerüst, das gegen Heidenheim funktioniert hat, komplett auseinanderbaut. Ja, wenn er jetzt 3-4 Mal gewechselt hätte, jetzt in Darmstadt, und wir verlieren auch 3-0, dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen, ja, warum reißt er denn das Gerüst wieder auseinander? Weißt du, was ich meine?
Also ein Stück weit, ja, das, also erstmal, das sind für mich 2 verschiedene Paar Schuhe, ne? Also das Gerüst gegen Heidenheim, ich bin übrigens der Meinung, Heidenheim ist ausnahmsweise mal ein Spiel gewesen, wo alles für uns lief. Aber du musst dir auch mal angucken, wie wir die Tore machen. Ne? Das 1-0 fällt nach dem Standard, das 2-0 nach einem eklatanten Abwehrfehler von Heidenheim, und das 3-0 ist ein Eigentor. Ja,
ja, genau, klar. Aber wie gesagt, genauso haben wir das Ding heute verloren.
Ja, ne? Aber klar, ne? Sie spielen das dann gegen Heidenheim auch zu Hause, souverän nach Hause, alles ist gut, ja, die Mannschaft ist pumped, weil es wieder vor halbwegs vollem Haus ist, und es läuft halt an dem Abend einfach alles für Werder. Ist super, ist okay. Ne?
Genau.
Aber
so, dann machst du als Trainer, änderst du ja dann nicht am nächsten Spieltag, wirfst du das ja nicht wieder um. Okay, lass uns das mal abhaken. Das ist müßig. Wichtig ist ja, welche Schlüsse für das Gerüst zieht man jetzt?
Ja, genau.
Jetzt. Ja. Vor Sandhausen.
Ja.
Ne? Und wenn wir das auch verlieren, dann ist Sandhausen nicht mehr viele Punkte weg.
Naja,
Sandhausen, das darf man auch nicht vergessen.
Sandhausen ist jetzt 16. mit 8 Punkten. Die haben dann 6 Punkte, haben jetzt 6 Punkte weniger. So.
So, welche Schlüsse ziehst du jetzt aus diesem Darmstadt-Spiel?
Ich würde in der Tat genau die Schlüsse ziehen, über die wir uns gerade unterhalten haben und wo ich gerade eben schon gesagt habe, ich hätte es schon zu dem Darmstadt-Spiel anders gemacht.
Okay, aber du kannst nachvollziehen, was ich meinte.
Ja, natürlich.
Warum das auch okay.
Ja, natürlich.
Okay, jetzt sehe ich nämlich auch so, jetzt das nochmal so zu machen.
Ja.
Dann wird's wirklich, wo ich denke, was macht der Mann beruflich? Ja. Ja? Für heute konnte ich das total nachvollziehen. Ach so, was ich übrigens, wollen wir noch, wir haben ja die zweite Halbzeit noch gar nicht abgefrüht. Nee, komm, wollen wir jetzt schon?
Ja, zweite Halbzeit können wir, das ist ja relativ schnell erzählt, weil ganz ehrlich, da fällt Werder klassisch auseinander.
Ja, noch nicht zu Anfang, ne? Ich würde mal sagen, weil das hat mich wirklich, und das passt zu dem Thema, was wir eben hatten, ne? So, Halbzeit. Ich habe einen O-Ton gehört eben von Anfang in der ARD nach dem Spiel, da meinte er, ja, erste Halbzeit und so. Klar, Sonntagsschuss kriegen wir dann das Tor, aber da waren wir ja schon so schlecht, da hätte ich eigentlich schon alle auswechseln können.
Ja.
sagte er. Ja, da frage ich mich aber, warum hat er denn nur zweimal gewechselt?
Ja. Wobei das für ihn ja schon viel ist in der Halbzeit.
Ne? Ey, aber ja, okay, aber da muss ich wirklich sagen, ne? Ich habe mit Anton und Emil wieder geguckt und ich meinte, Jungs, ich wette, zwei Leute kommen, Agu und Schmied, ja, werden reinkommen und er nimmt Dingschi und Friedel raus.
Ja.
Ja, Friedel wurde immer überlaufen, schon gelbe Karte und so und Dingschi schwach und so. Gut, nimmt er Weiser und Dingschi raus und hast Agu auf dem Flügel, wo ich dachte, nee.
Ja, nee. So nicht, Kollege. Nee.
So, und da fängt meine Kritik an der Aufstellung, ne? Dass er die Startelf weitgehend bis auf Schmied, kann ich nachvollziehen. Aber was in der Halbzeit? Du liegst 0-1 hinten.
Ja.
Aber unglücklich, ja. Du hast wirklich 4-5 Spieler, die du wirklich auswechseln könntest, die keiner vermisst. Ja? Dingschi, Weiser, Friedel, Schmidt.
Ja.
Waren wirklich richtig schlecht. Ja. Und Mai. Ja. Mai und Friedel mit gelben Karten.
Ja.
So. In meinem kleinen Fußball-Hobbykeller, ja, würde ich doch jetzt für Tempo, du nimmst hinten einen gelben raus, weil du weißt, du hast Konter zu erwarten. Die gehen eh schon immer über unsere linke Seite. Friedel hat gelb, das ist nicht seine Position. Oder Mai. Also entweder nehme ich Friedel raus und bring Agu hinten links, auch zum Zulaufen und zum Ablaufen und zum Druckmachen nach vorne. Oder ich nehme den gelb gesperrten Mai, den verunsicherten Mai raus und ziehe Friedel in die Mitte und stelle Agu hinten links. So. Oder?
Ja, aber da greift dann auch wieder das, was wir in der letzten Zeit halt auch bei anderen Spielern immer gesagt haben. Spieler, die aus der Verletzungspause kommen, setzt Anfang ungerne quasi auf neuralgische Position im Defensivverbund. Ne?
Ja gut, aber dann spielt er offensiv auf dem Flügel. Das ist doch, was macht denn das für einen Unterschied? Das macht doch auch keinen großen Unterschied mehr.
Naja, ich fand, dass es offensiv schon einen starken Unterschied gemacht hat. Jetzt mal, ich bin ja in der Einschätzung komplett bei dir.
Aber was jetzt das Gesundheitsrisiko angeht, weißt du, das ist doch egal, wenn du...
Ja, ne, ich glaube, da geht's ihm eher darum, Fehler zu machen. Dass du, wenn du halt in der Spielhärte nicht bist und so, ne, und dass du dann halt eben Stockfehler drin hast, die sofort möglicherweise zu einem Nackenschlag führen. Ja. Aber ist müßig, weil da bin ich ja zu 100% bei dir, ne? Also, dass du auf den Positionen, die du identifiziert hast, eigentlich reagieren musst, finde ich auch. So, ich bin sogar so drauf, dass ich sage, ich hätte das mit Jung gemacht. Da hinten links. Also, ne, einfach, weil ich glaube, das hat Jung in der Vergangenheit auch gezeigt. Jung ist ein Typ, der zwar hier und da im Tempo wirklich Probleme kriegt gegen schnelle Gegenspieler, aber der auch so viel Überstellungsspiel machen kann, ne? Und wenn der
Gut, aber ja. Der dir natürlich nach vorne nicht neuen Druck bringt, ne? Okay, aber lass mal weiter überlegen. Klar, Jung, ich hoffe, dass er in Sandhausen nächste Woche von Anfang an hinten spielt. Ja, so. Und dann, was ich nicht verstehe, du siehst, dass du spielerisch nicht nach vorne kommst.
Ja, genau.
Ja? Dass du im zweiten Level immer an dem Monster das Tennisbälle schießt, im Super Mario, ne? Dass du da nicht vorbeikommst. Immer wieder scheiterst. Ja. So. Und warum bringst du dann nicht Bittencourt, bitte? Das ist doch genau der Mann, der dann für spielerische Kontrolle, ne, sorgen kann, wenn du weißt, du musst aufbauen, du läufst im Spielstand hinterher, in einem Rückstand hinterher und du brauchst Ballbesitz, du brauchst Kontrolle, du brauchst Sicherheit.
Aber da kann
das
ich,
verstehe
aber
ich
da
nicht. Kann also ich den dann bei 0 zu, den dann bei 0 zu, ja, beide.
Ja.
Ja, Schmied auch. Ja. Ja. Schmied war da wichtig, dass der gekommen ist. Das war der Einzige, der uns da noch zwei, drei Chancen, und zwei waren ja gar nicht so schlecht, die hält der Keeper ja Weltklasse.
Ja, beide, ja.
So, aber das ist doch Leo. So, da bringe ich doch Leo.
Ja, und ihn nicht bei 0 zu 3 in der 81.
In der 81. Ja. Was soll das?
Ja. Sehe ich auch so. Also, das habe ich auch überhaupt. Habe ich noch gedacht, so, ey, jetzt lass Leo sich nochmal wieder verletzen. Also, für nichts und wieder nichts. So.
Ganz genau. Ja. Ne? Oder der hat ja noch gelb gekriegt und so. Der hat er ja wohl, ne? Also, wirklich, und das verstehe ich nicht. Ja. Was sollst du denn mit dem in der 80. Minute, weißt du? Du wechselst Duxch aus und bringst Leo rein. Das ist doch wirklich, das ist doch Volkssturm.
Ja, also, ja, ne? Es ist, ja.
Die Russen kommen, so jetzt geben wir allen 14-Jährigen nochmal ein Gewehr. Ja. Weißt du, aber das ist doch, also dann ist doch wirklich, dann am Bölle-Dings auf dem Acker mit den Agro-Zuschauern, bei 0-3 nimmst deinen besten Stürmer raus, also so Leo, komm. Ja. Es ist doch Quatsch, genau. Also wirklich, den bringst du doch in der Halbzeit, da kann er das Spiel doch noch verändern.
Jetzt zeig der Welt, dass du besser als Messi bist.
So, das habe ich nicht verstanden. Und auch bei 0-2, 0-3, ne? Ja. In Summen, warum bringst du da denn bitte nicht Assalé?
Ja.
Also wenn du in irgendein Spiel, wo es egal ist, ob du funktionierst wie ein Schweizer Uhrwerk, wo, oder nicht, wo es nur noch darum geht, 1-1 irgendwas zu kreieren, eine Abpraller, eine Ecke rausholen, ein Laufduell gewinnen, also warum?
Assalé wäre auch, aber es wäre halt auch so eine geile Scheiße. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Dann probiere ich das halt Aktion, weißt du?
Ja, aber es stand doch schon 0-3.
Ja,
also da bringe ich doch nicht Leo, auf den ich wochenlang warte, weil das mein Führungsspieler ist, der gerade wieder heil ist. Den schicke ich doch. Also der Mann ist Ende 20, der braucht doch nicht Spielpraxis, das ist doch, oder?
Ja, ich bin so. Ja bei dir.
Und da fängt meine Kritik an, ne? Da hab ich einige Sachen nicht verstanden.
Ja.
So, das weiß ich nicht.
Ja, so, und ganz ehrlich, also dieses Spiel lässt mich einmal mehr komplett ratlos zurück. Also jetzt gerade auch, weißt du, jetzt gerade auch mit all dem, was du jetzt für die zweite Halbzeit beschrieben hast, und mit den Dingen, die wir eigentlich ändern würden, aber wo es ja wirklich an den grundsätzlichen Dingen jetzt heute auch wieder gefehlt hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das nächste Woche gegen Sandhausen wird. Wirklich keine Ahnung.
Das sagen wir auch jede Woche.
Ja, gut, mittlerweile, aber wenn es eine verlässliche Konstante gibt, dann ist es die, dass es keine Konstante gibt bei Werder Bremen.
Ja. Bis auf das Ergebnis 3-0.
Ja, gut. Ja.
Was haben wir jetzt? Rostock, Heidenheim.
Dresden.
3-0 gewonnen. Ja. Und noch
in Dresden 3-0 verloren.
Richtig. Wir hatten, wir hatten noch 3-0, oder?
Warte mal, ganz kurz. Rostock 3-0 gewonnen.
In Dresden. Ingolstadt haben wir auch 3-0 gewonnen.
Stimmt. Stimmt. Und Paderborn auch mit 3 Toren Unterschied verloren. Ja, es ist, die Antwort ist immer 42. Ja, ach Mann, ey, ich weiß es doch auch nicht. Okay, aber dann lass uns doch mal da anknüpfen, was du gerade auch gesagt hast, weil das finde ich ja in der Tat interessant. Was jetzt verändern? Und damit wären wir dann auch schon bei Sandhausen. So, ne? Also, Spiel ist auch wieder am Sonntag, auch wieder 13:30 und dieses Mal müssen wir es anders angehen. So, und in der Defensive, wie würdest du die Defensive aufstellen jetzt mit den Erkenntnissen aus dem Spiel heute?
Also, was sind die Erkenntnisse aus dem Spiel? Was ist die Hauptbaustelle? Da musst du ansetzen.
Für mich die Viererkette.
Für mich nicht. Für mich das Mittelfeld.
Nee, für mich ist es in der Tat die Viererkette. Weil ich glaube, dass das Mittelfeld einfach nur... die Qualität im Mittelfeld ist doch da, oder nicht?
Aber ich glaube, dass das Mittelfeld das Problem ist, weil da zu wenig Bälle festgemacht wurden jetzt in Darmstadt und zu wenig Kontrolle generiert wurde, dass immer wieder durch verlorene Bälle die Abwehr überhaupt nur ins Schwimmen kam.
Okay, dann ein Baum für Gruev.
Weißt du, was ich meine?
Du.
Auf der 6 meinst 6. du, oder was?
Ein Baum für Gruev, dafür Agu rechts hinten, Jung links hinten und in Verteidigung Friedel Velkovic. Dann hast du einen Baum auf der 6 und dann spielst du es mit Rapp und Schmidt.
Wen auf der 6?
Ein Baum.
Ein Baum?
Ja. Wenn du da Körperlichkeit willst, wenn du da Bälle festmachen willst, dann setzt du da den Spieler hin, der als Hauptposition defensiver Mittelfeldspieler hat.
Nee, aber ich will Ballkontrolle. Ne, Bomb ist niemand, der Ball, das will ich nicht.
Wen würdest du dann da hinsetzen?
Ich glaube, dass ja eigentlich von der Qualität her Rapp der Einzige wäre, der das...
Was ist denn mit Weiser?
...mitbringt. Warte mal so. Und ich glaube, es hat auch den Grund, den du nanntest, Gerüst bauen, ja, dass er Rapp immer auf der Acht weiter hat spielen lassen. Ja, auch als Grosso ausfiel, um ihn da als wichtigen Teil dieses Gerüstes stehen zu lassen. Das nicht auch noch aufzulösen. Weißt du, was ich meine?
Ja, und ich, da finde ich, greift auch nochmal eines der Argumente, die wir auch in der Weserfunk-Folge schon gehört haben. Nämlich Rapp ist halt auch einfach wirklich ein Spieler, der an einem guten Tag auch wirklich nochmal Impulse nach vorne setzen kann. Also halt auch einer ist, der die vordere Reihe unausrechenbarer macht, weil er selbst halt eben auch zum Abschluss kommt. So, ne? Das könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass das in seinen Überlegungen nach wie vor eine Rolle gespielt hat, dass Rapp immer auf der Acht spielt.
Genau, aber... Das glaube ich. Ich glaube, dass jetzt eine andere Situation da ist, weil du jetzt einen Achter hast mit Leo nächste Woche, der dir die Qualität auf der Acht ersetzen kann.
Meinst du, er ist schon bereit für die Startelf?
In einer Woche, ja.
Ja, okay. Okay, aber dann finde ich es.
Ich sag mal ja.
Ja, aber dann, also, aber dann, sag dann mal, wäre sag mal meine Aufstellung. Mit, weil das ist ja ein Zusammenspiel aus allen Mannschaftsteilen, wo ich jetzt mal echt, wo mich das interessiert, wie du auch dann. Wenn du sagst, das Mittelfeld ist das, wo du am meisten Handlungsbedarf siehst, dann würde ich ganz gerne mal von dir hören, wie du das auch flankierst mit Viererkette und Sturm.
Ja, pass auf. Viererkette fange ich an. Mbom, Veljkovic, Friedel oder Jung. Links hinten Agu.
Okay.
Sechs, Rapp. Die beiden Achter, Leo und entweder Schmidt oder Schmied. Nee, stimmt gar nicht. Entschuldige, nochmal zurück. Die Rapp, Leo, Weiser. Mein Dreier-Mittelfeld. Und vorne Schmied, Duxch und rechts vorne Dingschi. Dingschi? Hab ich jemanden vergessen?
Nee, hast du nicht.
Hab ich nicht. Ne? Nee. Wer wäre dann draußen bei mir?
Füllkrug. Grujev.
Genau. Den würde ich auch rauslassen. Und dann entweder Friedel oder Jung wären draußen. Ja, das wäre, und Mai wäre draußen.
Ja, okay.
Das wäre meine größte Änderung. Ohne Mai, ohne Grujev. Mit Weiser im Mittelfeld auf der Acht.
Ich würde es, glaube ich, komplett anders machen.
Ja, das ist gut. Dann dauert die Folge noch ein paar Minuten.
Ja, aber warte mal ganz kurz. Eine Sekunde, warte mal hin.
Ja.
Ha. So, es hat einmal geknallt, das war eine Mücke, Entschuldigung.
Ach so, ich dachte, du hättest deine Kinder geohrfeigt, weil die,
ich hab mich selbst
geohrfeigt, weil die nicht ins Bett wollen.
Das mal, sowas tue ich nicht, dann schlage ich nur mich selbst. Was ich, meine Aufstellung.
Ich glaube nicht, dass das jemand ernsthaft geglaubt hätte.
Meine Aufstellung wäre folgende, ich würde mit Jung links spielen, Veljkovic, Friedel innen, Agu rechts. Und dann würde ich spielen mit meinem Mittelfeld, mit Rapp. Ich würde Rapp auch gerne mal auf der 6 sehen, auch wenn ich glaube, dass das nicht passieren wird. Aber Rapp auf der 6, Leo ist eine 8 und Schmidt ist die andere 8. Und dann würde ich im Sturm spielen mit Schmied, Weiser und Duxch.
Doch wieder mit Weiser, du warst doch so enttäuscht eben.
Ja, aber also dann soll er dran festhalten, weil auf der anderen Seite ist Weiser für mich halt auch ein Spieler, der hat Erstliga-Erfahrung und zwar wirklich hohe Erstliga-Erfahrung. Weiser ist für mich ein Spieler, der genau diese Eigenschaften für dieses Gerüst mitbringt. Ein erfahrener, 28-jähriger Spieler, der mit viel Spielpraxis auch absolute Leistungsträger in dieser Truppe sein kann. Und dann würde ich mir einfach mal wünschen, dass sich Anfang für Weiser auf eine Position festlegt. Und da bin ich dann bei dir, wenn es um die Defensivschwächen von Weiser geht, ihn lieber etwas weiter vorne einzusetzen. Und dann bring ihn da, wo er gut ist. Und er schlägt gute Flanken. Und dann lass ihn da jetzt seine Spielpraxis sammeln, um ihn da gut werden zu lassen. So. Weil ich muss auch sagen, Dingschi hat mich jetzt in den letzten Spielen einfach nicht überzeugt. Das ist einer für mich, wo ich sage, dann bring den mal von der Bank. Aber so würde ich es gerne sehen, auch wenn ich weiß, dass es so nicht kommen wird.
Wahrscheinlich. Warum wird es so nicht kommen? Was?
Ja, ich glaube nicht, dass Anfang Rapp allein auf der 6 spielen lassen wird.
Und stattdessen? Also was glaubst du, wie er aufstellen wird?
Ich glaube, dass Gruev wieder auf der 6 spielen wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er einen Bomb wieder rechts hinten spielen lassen wird. Und bei Mai bin ich mir nicht sicher. Da könnte es in der Tat sein, dass er Friedl in die Mitte zieht und dann mit Agu links spielt. Das könnte ich mir vorstellen. Er wird nicht auf Füllkrug. Ich glaube auch nicht, dass er Leo spielen lassen wird von Anfang an. Ja,
Nee,
glaube ich nicht. Glaube ich leider nicht. Aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Also die Aufstellung heute und auch die Art und Weise, wie er dann gewechselt hat und wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, lässt mich einfach mit vielen Fragezeichen zurück, sodass ich sage, komm, ich keine Ahnung.
Ja gut, aber guck mal, wir haben ja gefordert, jetzt Schlüsse draus zu ziehen.
Ja.
Ja? So, das heißt, dein Schluss wäre, wir kommen erstmal zum gleichen Schluss, den Torwart muss man nicht wechseln.
Nee. Genau.
Und wir kommen zu einem unterschiedlichen Schluss, was hinten rechts angeht. Und wir kommen zu einem gleichen Schluss, aber was Mai angeht.
Ja, und wir kommen aber auch zu dem Schluss, dass die Viererkette verändert werden muss. So, das ist ja dann auch
ja.
ein Konsens. So.
Ja, und du würdest einen Boom rausnehmen.
Ja. Aber das liegt einfach daran, dass ich finde, dass du für defensive Stabilität eine Position mit einem Spieler bekleidest, der halt nur das kann, ja. Und du da aber eigentlich auf Attribute verzichtest, die im Optimalfall auf der Position ein Spieler beides mitbringt, nämlich offensive Akzente plus defensive Stabilität, was für mich im Optimalfall Agu ist, der das beides kann, ne? Und ich glaube, du fährst jetzt zum 16. mit einer relativ schwachen Offensive, ja. Da musst du nicht ausschließlich auf Defensive gucken, rechts hinten.
Ja, ist ein Argument, ja.
Und vor allem, da fährst du jetzt hin, das Ding musst du gewinnen. Sonst brennt bei dir richtig der Baum. So. Und wenn du das Ding, wenn du da jetzt auch wieder klar verlieren solltest, ey, dann fängt Anfang an zu wackeln. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf.
Aber dann sieht es auch wirklich nicht mehr als so rosig aus, ne? Also es sind jetzt schon ein paar Punkte nach oben, die wir uns da jetzt dieses Wochenende eingehandelt haben. Das ist schon jetzt nicht ganz easy wieder auf. Das kannst du nur mit einer Serie wieder aufholen, ne?
Genau.
Okay, aber ich bin ja, weißt du, ich sehe das, also weiß ich nicht. Das ist auch nicht so ganz stringent, was wir hier erzählen von unseren über. Also ich glaube, bei Mai sind wir uns einig. Das muss jetzt die Konsequenz sein.
Ja.
Ja. Wenn du einen Jungen noch draußen hast und Möglichkeiten hast, auch außen anders zu besetzen, dass du noch einen Friedel frei machst, dann ist wirklich Mai für mich der Spieler, der da am meisten gewackelt hat.
Ja.
So. Und das ist genau das Beispiel, junge Spieler dürfen Fehler machen und so. Ja, dürfen sie, aber dann dürfen sie halt auch mal draußen sitzen.
Ja, genau.
Entschuldigung.
Die dürfen Fehler machen, wenn du gut dastehst in der Tabelle und nicht, wenn du drohst abzurutschen.
Genau, richtig, ja. Und genau das Gleiche gilt für mich auch für Grujew, den ich, wie gesagt, wie ich eben schon meinte, jetzt auch noch als einen der Besseren gesehen habe. Aber wo ich jetzt denke, das ist einfach zu viel für den Jungen jetzt. Ne? Da jetzt als Sechser für Stabilität zu sorgen in der Mannschaft, wo selbst erfahrene Leute wackeln. Also Grujew für mich auch ein Mann für die Bank.
Ja, bin ich bei dir. deswegen ja auch unsere gemeinsame Einschätzung, dass man das eigentlich mal mit Rapp probieren müsste auf der 6, weil der grundsätzlich ja die Attribute mitbringt, die du da brauchst oder die wir da brauchen.
Richtig. Nachteil, du zerstörst, wackelst wieder an deinem Gerüst, nimmst halt irgendwo ein Scharnier raus mit Rapp, das eigentlich noch mit am zuverlässigsten funktioniert hat. Aber ich denke, man muss wirklich jetzt was ändern. Weil für mich ist das Mittelfeld das Problem. Wenn du als nominell stark besetzte, vom Kader her auf jeden Fall Top-5-Mannschaft nicht in der Lage bist, auswärts das Spiel zu kontrollieren und das jetzt wochenlang, dann musst du dir grundsätzlich was überlegen und dann musst du halt auf die Erfahrung setzen und auf die Qualität. Und deswegen, ich finde, auch Weiser vorne rechts war ein Experiment, das mir jetzt selbst zu Hause gegen Heidenheim beim Sieg, ist er da mehr oder weniger, ja, untergetaucht über weite Strecken. Und die beste Aktion war noch, wie er den Ball durchlässt zum Eigentor. Weißt du noch?
Ja.
So, und das Experiment mit ihm auf dem Flügel ist für mich auch gescheitert, weil er nicht die Schnelligkeit mitbringt und nicht aber er bringt die Spielintelligenz mit, ja, und die Technik und die Erfahrung und die Übersicht. Und genau das fehlt uns im Mittelfeld. Für mich ist, der muss auf der 8. Ja.
Ja.
Oder hinten rechts, aber da vorne rechts ist
Quatsch. Ja, warum denn nicht auf der 6? Hat Anfang gesagt, dass er das spielen kann. Und dass er das auch schon ein paar Mal gemacht
sein.
Hat. Weil dann kannst du,
könnte ich mir sogar vorstellen.
Dann kannst du Rapp auf der 8 lassen, von wegen Gerüstargumentation.
Ja.
Ich meine.
Aber körperlich ist das halt das gleiche wie mit Grujew, ne?
Naja, aber es ist deutlich dynamischer.
Ja, und wenn du gegen Sandhausen spielst und wie du eben ja eben schon meintest, dementsprechend vermutlich viel den Ball haben wirst, ist das gar keine schlechte Idee. Ja, auf der 6 oder auf der 8, auf jeden Fall irgendwo, wo das Spiel nicht an ihm vorbeiläuft.
Ja, genau. Ja, bin ich in der Tat bei dir.
Und Dingchi ist für mich auch ein Mann, von dem ich echt viel halte, aber der auch dringend eine Pause braucht. Mhm.
Jetzt ist Crunch-Time, ne? Aber da bin ich dann auch bei dir, weißt du, da wird Leo wird da auch nochmal, glaube ich, in der Hierarchie nochmal was verändern, in der Motivationsstatik des Teams, glaube ich schon.
Von Toprak ist erstmal bis Weihnachten.
Ja, genau, weiß man ja überhaupt nicht. Das dauert noch, scheiße, es ist so frustrierend, ey.
Ja, aber da merkst du schon, was der Typ individuell hinten noch alles.
Ja. Weggeräumt hat.
Aber wirklich, ne?
Ja, komm, aber dann hauen wir jetzt mal für Sandhausen die Tipps raus. Ich meine, es ist sowieso wie Würfeln, weil was hat Werder uns schon beigebracht die letzten Wochen, worauf wir noch in irgendeiner Form verlässliche Tipps aufbauen können, aber lass es uns trotzdem probieren. Was glaubst du, wie spielen wir in Sandhausen?
Verlässliche Tipps. Ich will halt nur sagen, dass ich mit meinem letzten richtig lag.
Ach so, hast du
3-0 Heidenheim.
Hast du 3-0 Darmstadt getippt? Okay, Hut ab.
Nein, 3-0 Heidenheim.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Werden wir uns vermutlich mindestens die komplette Hinrunde noch anhören dürfen, oder?
Ja, werde ich dir Ende Januar werde ich dir sagen, ich hatte einen Tipp, hatte ich
richtig. Ja, Heidenheim,
3-0. Freund. Heidenheim. Ja. Nee, ich glaube aber Sandhausen, ich glaube, dass wir da anders auftreten, dass wir da auch anders spielen werden. Mhm. Ich glaube, dass wir gar nicht so schlecht liegen mit unserer Prognose, dass da wieder mehr Erfahrung ins Team muss und dass es jetzt gute Gründe gibt, nicht am gleichen Gerüst festzuhalten, sondern da schon das ein oder andere zu ändern. Und ich glaube deswegen, dass wir das mit 3-1 gewinnen.
Okay. Ich sage, wir verlieren 2-1. Und danach brennt richtig der Baum.
Du sagst das mit so einem Tonfall.
Ja,
ne? Würdest du noch so einen kleinen Knallfrosch?
Meine,
ich sage, wir verlieren 2-1. Bam!
Meine demonstrative Euphorie muss sich diese Mannschaft erst wieder verdienen.
Wahrscheinlich hast du, dazu gehört so ein provozierender Blick.
Ja, ich sage es. Den habe ich schon seit über einer Stunde drauf, den Blick. Du kannst ihn bloß nicht sehen.
Komm du mir nach Hause. Mit dem Blick hast du auch die Mücke eingeschüchtert, ja, wie du da eben.
Genau. Die Mücke.
Beweg dich nicht. Ja, ja, ja. Darf ich noch kurz
jemanden grüßen?
Erinnern an die Hallo Mama, danke, ja, dass du 14.000 Mal auf Download klickst.
Ja, super, ja.
Wissen wir unser Medienimperium. Nein, ich dachte, ich musste heute während des Spiels nochmal an unsere Folge mit Weserfunk denken, die ja die schöne Rubrik hatten, dass sie vor den jeweiligen Spielen immer in den Fanshop des Gegners gucken.
Ja, okay.
Und gucken, was die für bescheuerte Sachen haben. Ja. Und Darmstadt hatte ja tatsächlich den Lilien-Gulli-Deckel.
Ja.
Kannst du dich dran erinnern?
Ja, natürlich.
So, und mit dem wollte ich mich kurz in die Elbe stürzen, ja, hier, da musste ich nochmal kurz rein, mit dem Lilien-Gulli-Deckel um den Hals. Ja. Er trug nichts als einen Lilien-Gulli-Deckel.
Ich wollte ihn nach Marco Friedel schmeißen, aber ich habe ihn nicht hochbekommen.
Oh Mann, ey. Marco Friedel, ja, ey, wie er den kleinen Grujew da angekackt, ja, hat.
Ich weiß auch nicht.
Mann.
So, bevor meine Laune jetzt wirklich, also unter die Grasnarbe sinkt, das möchte ich auch Thomas ersparen, mein Lieben. Folge 69, auch die haben wir geschafft nach einem wirklich desaströs frustrierenden 0-3 in Darmstadt. Aber hey, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Ja, Sandhausen, nächstes Wochenende. Kommt gut in die Woche, versucht das Spiel möglichst schnell zu vergessen. Und wer weiß, vielleicht freut ihr euch ab Mittwoch ja schon wieder auf das Spiel gegen Sandhausen. So sind wir Werder-Fans doch. Irgendwann ist relativ schnell wieder alles vergessen. In diesem Sinne, Thomas, ich wünsche auch dir einen guten Start in die neue Woche. Wir schnacken ja die Tage auf jeden Fall nochmal, ihr anderen. Haltet durch irgendwie und drückt die Daumen fürs Spiel am Sonntag und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann in der Folge 70 schon wieder mit etwas besserer Laune.
Hoffentlich sehen wir ein bisschen jünger aus.
Ja, das ist bei mir, glaube ich, nicht, aber dir drücke ich die Daumen.
Und lest auch gern unsere Kolumne NWZ Online oder vielleicht auch bald mal wieder NWZ Print mit schmutzigen Fingern, Brille, grün-weiß, auch da diese Woche vermutlich der ganze hingerotzte Weltschmerz, die ganze Opferrolle und das ganze Mimimi.
Da toben wir uns
nur
aus.
Anders.
Ja. Ihr Lieben, schöne Woche.
Gute Woche, gutes Spiel.
Ciao.
Ciao.